Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Politische Bildung in Zeiten von Demokratiefrust und Verdrossenheit. Können wir uns Mittelkürzungen leisten? Diese Frage wird uns heute Mittag beschäftigen. Und Sie sind wie immer dazu eingeladen, Ihre Meinung mit einzubringen. Jetzt live und in Farbe, hätte ich fast gesagt. Rufen Sie an unter 00800 44 64 44 64 oder schreiben Sie an campus@deutschlandfunk.de. Der Schock war groß bei vielen freien Trägern, die politische Bildung anbieten, als sie vor einigen Wochen hörten, dass die finanziellen Mittel drastisch gekürzt werden sollen. Das heißt ganz konkret, dass Innenministerium schlägt für den kommenden Haushalt eine Etatkürzung für die Bundeszentrale für politische Bildung um ein Fünftel auf rund 76 Millionen Euro vor. Und damit nicht genug, auch das Bundesfamilienministerium kündigte Kürzungen an von fast 20% für Bildungsprojekte. Und das alles in einer Zeit, in der der Frust über die Demokratie immer größer und der Ton in der Gesellschaft rauer wird. Rechtsextremistische Einstellungen verbreiten sich und Aufklärung scheint nötiger denn je. Aber was verbirgt sich hinter all diesen Zahlen und möglichen Kürzungen? Was heißt das für die politische Bildung von jungen Menschen und Erwachsenen? Und welche Wirkungskraft hat politische Bildung überhaupt noch? Darüber wollen wir heute Mittag diskutieren und Sie sind wie immer eingeladen, hier live mitzureden. Rufen Sie an unter 00800 44 64 44 64 oder schreiben Sie an campus@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, dann rufen wir Sie zurück und Sie können hier Ihre Erfahrungen beispielsweise mit politischer Bildung, vielleicht haben Sie das eine oder andere Seminar mal besucht und waren begeistert oder auch nicht, können Sie gerne hier mitteilen oder wenn Sie Fragen an unsere Experten haben, das natürlich auch. Wilfried Klein ist hier direkt bei mir im Studio. Er ist Geschäftsführer vom Vorstand, geschäftsführender Vorstand des Gustav-Stresemann-Instituts in Bonn, ein wichtiger Träger für Jugend- und Erwachsenenbildung und Vorsitzender des Bundesausschusses Politische Bildung. Das ist der Dachverband der freien Träger sozusagen. Herr Klein, wer wird jetzt genau von der Bundeszentrale für politische Bildung, die ja dem Bundesinnenministerium als Behörde untersteht, gefördert?
Es wird eine ganze breite zivilgesellschaftliche Organisationen gefördert. Es sind Träger und Trägerverbünde, die kirchennah sind, die gewerkschaftsnah sind, die völlig unabhängig sind, die mit Bürgerinitiativen verbunden sind. Es gibt kleine Organisationen, die nur wenige Veranstaltungen im Jahr durchführen und es gibt große Verbände, die mehrere hundert Veranstaltungen im Jahr durchführen. Also es ist eine ganz breite Palette von mehreren tausend Veranstaltungen, die jedes Jahr gefördert werden und die zivilgesellschaftlich verantwortet Angebote für alle Bevölkerungsgruppen machen.
Und die Kürzungen werden auch in erster Linie diese freien Träger betreffen?
Die Kürzungen, die vom Bundesinnenministerium für die Bundeszentrale für politische Bildung vorgesehen sind, werden auch zu einem erheblichen Umfang diese freien Träger betreffen. Der Untertitel, der sich explizit mit der Trägerförderung beschäftigt, wird sogar um 25% gekürzt, sodass die Trägerlandschaft auf jeden Fall diese Kürzungen massiv spüren wird.
Mhm. Jetzt habe ich mal bei Ihnen auf der Seite geguckt vom Gustav-Stresemann-Institut und habe gesehen, ein Seminar, wir gestalten unsere Zukunft. Welchen Einfluss haben Migration und Klimawandel auf unsere persönlichen Perspektiven? Das ist ein Seminar, wird in Bremerhaven Ende September, Anfang Oktober stattfinden. Ist das so ein klassisches politisches Bildungsseminar für Erwachsene, aber auch für Jugendliche?
Ich würde es als eher klassisch bezeichnen, ja, das ist richtig, aber diese Fragestellung, die jetzt in diesem Thema zum Ausdruck kommt, ist ja sehr komplex schon und zeigt, dass es in der politischen Bildung darum geht, eine Verbindung herzustellen zwischen kritischen Phänomenen in der Gesellschaft, die uns bewegen, gesellschaftlich, und dem einzelnen Lernenden, dem Handelnden. Das ist in diesem Titel ja auch zum Ausdruck gebracht. Es hat immer eine Verbindung zwischen dem Einzelnen, der Einzelnen und dem gesellschaftlichen Veränderungen. Das ist eigentlich die klassische Aufgabe der politischen Bildung, nämlich den Einzelnen handlungsfähig zu machen, bezogen auf politisch-gesellschaftlich relevante Vorgänge.
Wer kommt dahin?
Es kommen zunächst mal von Altersgruppen, tatsächlich von Jugendlichen. Wir sind aufgrund der Richtlinienförderung auf Mindestalter 16 limitiert. Das wird demnächst geändert, dass man auch sagen kann, ab 14 können Menschen zu unseren Veranstaltungen kommen, bis hin ins hohe Erwachsenenalter, also auch Seniorinnen und Senioren. Richtig ist, dass wir bestimmte Altersgruppen weniger erreichen, gerade die Berufstätigen sind schwerer zu erreichen. Und es gibt auch einen Unterschied bei dem Teilnehmerverhalten, was bestimmte Bildungshintergründe angeht. Grundsätzlich kommen tatsächlich alle dahin, das sind alles offene Veranstaltungen. Es gibt aber ganz klar zu identifizierende Schwerpunkte.
Also es sind schon in erster Linie die Menschen, die einfach auch ein hohes Bildungsinteresse haben und auch einen Bildungshintergrund haben, sage ich also jetzt mal, irgendwie mindestens Abitur.
Sie sind signifikant sicherlich stärker vertreten, aber es ist nicht so, dass andere nicht kommen. Also es ist, man muss sagen, es ist in Relation sehr viel stärker der Fall. Aber wir haben auch natürlich auch Veranstaltungen mit Migrantinnen und Migranten, mit Jugendlichen über Theaterworkshops und so weiter. Also wir erreichen diese auch, aber sehr viel stärker in der Tat erreichen wir eher bildungsaffine, das ist richtig.
Und solche Veranstaltungen würden dann künftig wegfallen?
Diese Veranstaltungen fallen zum Teil sicherlich weg. Sie fallen nicht alle weg, aber sie fallen zum Teil weg, weil die Fördermittel der Bundeszentrale für politische Bildung einen ganz wichtigen Finanzanteil darstellen. Daneben gibt es Teilnehmerbeiträge. Und die Veranstalter dieser Seminare, wie meine Einrichtung und viele andere, sind in der Regel gemeinnützige Träger, die kein eigenes Geld in die Veranstaltung stecken können, sodass durch gekürzte Fördermittel der Bundeszentrale Veranstaltungen ganz konkret auf den Prüfstand gestellt werden müssen und auch abgesagt werden.
Anna Lorenzen ist Generalsekretärin der Evangelischen Akademien in Deutschland und von Berlin aus dazugeschaltet. Hallo Frau Lorenzen erstmal.
Hallo, ich freue mich.
Auch Sie sind von den Kürzungen, den geplanten Kürzungen muss man ja sagen, also auch zum Beispiel durch das Bundesfamilienministerium betroffen. Es gibt ein Projekt, was sehr erfolgreich gelaufen ist in den vergangenen Jahren. Respect Coaches heißt das. Das sind sozusagen Trainer, die an Schulen gehen und den Schülerinnen und Schülern da ein, ich sag mal, respektvolleres Miteinander eintrainieren. Kann man das so sagen?
Ja, genau. Das ist ein Projekt, das läuft seit 2018 und zwar an Schulen direkt, an 600 Schulen. Und das ist ein Projekt, in dem JugendsozialarbeiterInnen zusammen mit politischen BildnerInnen arbeiten. Und das Besondere ist vielleicht, wir gehen da nicht mit vorgefertigten Themen rein, sondern die Themen werden gesetzt über die Bedarfe der Schule und die Themenanliegen der Schülerschaft. Deswegen ist das ganz unterschiedlich, was dann dort entsteht. In Hessen entsteht eine Workshop-Reihe zu der Anschlagsserie in Hanau. In anderen Schulen entsteht ein Videoplanspiel zum Thema Respekt im Klassenchat. Das ist dann eben sehr davon abhängig, was konkret an der Schule nachgefragt wird und was die Lehrkräfte auch sagen, was sie brauchen und wofür sich die Schülerinnen interessieren.
Und das ist aber jetzt auch bedroht.
Das ist ein konkretes Beispiel, wie wir im Jugendbereich wissen, dass sich die Kürzungen umsetzen werden. Das gesamte Programm wird eingestellt mit Ende des Jahres. Das heißt, da auch die gesamten langfristigen Kooperationsnetzwerke, die da entstanden sind, das ist was Neues, dass Lehrkräfte, politische Bildung und Jugendsozialarbeit eng zusammenarbeiten in einem Projektkontext. Diese Netzwerke werden mit Ende des Jahres nicht mehr unterstützt. Das heißt, die Personen, die dort arbeiten, sind jetzt schon auf Jobsuche. Die Strukturen werden wegfallen und nachhaltige Förderpolitik sieht da für uns natürlich auch anders aus.
Dr. Anja Besand ist Professorin für Didaktik der politischen Bildung an der Technischen Universität Dresden und eben von Dresden aus hier mit uns verbunden. Hallo Frau Besand.
Hallo.
Frau Besand, wenn Sie das hören, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ja, das ist so ein bisschen erschütternd, weil ich muss sagen, ich jetzt gar nicht damit gerechnet hatte, dass in einer Situation, in der wir von gesellschaftlich dann doch so herausgefordert sind, gerade was Strukturen und Stabilität der Demokratie angeht, so eine Kürzung in diese Richtung ausgesprochen werden könnte oder droht. Ich meine, wir wissen es ja noch gar nicht ganz genau. Damit habe ich nicht gerechnet und das hat mich schon erschrocken, als ich das gehört habe.
Ist das in Ihren Augen vielleicht auch zu wenig der Politikunterricht, der an den Schulen greift, der reguläre?
Also wenn wir uns jetzt über diese Kürzung unterhalten, dann hat das ja wenig mit dem Politikunterricht zu tun. Aber der politische Unterricht in der Schule geht dem ja auch voraus. Von daher ist das ja etwas, was Hand in Hand geht. Politikunterricht in der Schule gibt es in den unterschiedlichen Bundesländern auch in ganz unterschiedlichem Maße. Auch da würden wir eigentlich sagen, dass das zu wenig ist und oft sehr viel zu spät anfängt. Aber das hängt nicht mit diesen Kürzungen unmittelbar zusammen. Die Kürzungen betreffen ja die außerschulische politische Jugend- und Erwachsenenbildung und die kann dann einfach auch nicht so gut unterstützen.
Wie hat sich denn, wir haben jetzt ja eben so ein paar Beispiele gehört, einmal vom Gustav-Stresemann-Institut, aber eben auch die Respect-Coaches, für die Anna Lorenzen gesprochen hat, von den evangelischen Akademien in Deutschland. Inwiefern hat sich Politikseminare, sage ich jetzt mal, politische Bildung auch verändert im Laufe der Jahre?
Oh, ich glaube, da ist viel passiert in den letzten Jahren. Also politische Bildung gibt es in der Bundesrepublik ja quasi seit den 50er Jahren ganz gut etabliert. Das hat auch was mit der historischen Situation zu tun. Und die hatte von Anfang an schon den Anspruch, eigentlich ein Angebot an alle Menschen, alle Bürgerinnen und Bürger zu machen. Also das ist kein elitäres Projekt. Aber sie hat das über lange Zeit nicht so richtig gut geschafft und Menschen erreicht, die quasi sich schon für Politik interessieren. Und das ist aber ein Problem, das auch früh sichtbar geworden ist und an dem viel gearbeitet worden ist. Und wir haben jetzt vorhin das Beispiel von Herrn Klein gehört, aber es gibt natürlich auch Projekte, die sich ganz gezielt zum Beispiel an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer richten. Oder es gibt Projekte, die ganz gezielt in Kooperation beispielsweise mit Berufsschulen im Übergangssystem arbeiten und da tatsächlich auch Menschen erreichen, die jetzt von den Bildungschancen, die ihnen zugänglich gemacht worden sind, nicht als privilegiert bezeichnet werden können. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Formate und ich würde sagen, das Problem ist erkannt und wird bearbeitet. Es ist deshalb nicht aus der Welt, aber da ist viel entstanden.
Es gibt ja trotzdem auch noch eine ziemlich dicke Schriftenreihe, sage ich jetzt mal, von der Bundeszentrale für politische Bildung und ich kann mich auch noch gut an diese Informationshefte erinnern, die wir in der Schule bekommen haben, im Sozialkundeunterricht, also die wirklich, also nur so protzten vor Informationen. Also die haben uns förmlich erschlagen. Da kann man ja schon auch fragen, weil diese Informationen, diese geballten Informationen gibt es ja immer noch. Ist das noch zeitgemäß?
Ja, das stimmt. Ich habe das auch selbst schon ganz häufig kritisiert, aber man muss da auch wirklich ehrlich sein. Also viele Menschen, ist mir auch wichtig, das zu sagen, denken, die Bundeszentrale ist so eine Einrichtung, wo man billig Bücher bestellen kann und die diese schwarzen Hefte da macht. Die Bundeszentrale macht auch im Printbereich sehr viel mehr und sehr viel Lebendigeres. Sie ist unterwegs in sämtlichen digitalen Formaten und da oft sehr beispielgebend, aber sie ist eben auch eine Einrichtung, die Fördermittel weitergibt. Und deshalb fände ich es problematisch, wenn der Eindruck entstünde, wenn die Bundeszentrale gekürzt wird, dann erscheinen halt 2-3 Bücher weniger. Das ist vielleicht gar kein so großer Verlust. Die waren eh langweilig. Wir reden wirklich über einen substanziellen Einschnitt in die Arbeit und der wird sich wahrscheinlich nicht in Publikationen ausdrücken, sondern tatsächlich in Veranstaltungen.
Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online, ist ebenfalls mit uns verbunden. Hallo, Herr Jakobsen.
Hallo, schön dabei zu sein.
Viele Politiker der unterschiedlichsten Couleur haben die Sparpläne, die an die Bundeszentrale für politische Bildung gehen sollen, sehr kritisiert. Die Ausschussberatungen beginnen ja jetzt erst auch noch im September und der Bundestag muss darüber entscheiden. Wie sehen Sie die politische Bildungsarbeit, wie sie von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert wird? Also wir haben ja eben schon so ein bisschen kritisiert, diese ganzen dicken Schriftenreihen, die für uns Journalisten natürlich manchmal ganz praktisch sind, aber nicht unbedingt die Masse der Bevölkerung erreicht.
Ja, wir sind ja hier leider im Radio und nicht im Fernsehen, deswegen können Sie das Regal hinter mir nicht sehen, alle, in denen diese ganzen Bücher stehen, über die wir gerade schon gesprochen haben. Also ich freue mich natürlich sehr über die Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, weil es mir ermöglicht, politische Sachbücher billiger ins Regal zu stellen, als wenn ich sie zum Originalpreis kaufen müsste. Ich bin nur nicht ganz sicher, ob das Aufgabe auch des Steuerzahlers ist, um dieses unbeliebte Wort mal einzubringen, mir mein Bücherregal mitzufinanzieren. Und ich bin auch nicht so ganz sicher, bei allem Respekt und bei aller Wertschätzung für politische Bildungsarbeit in Deutschland und auch für die Arbeit der Bundeszentrale für politische Bildung, ob wir wirklich ein realistisches Bild davon haben, wie sich die politische Bildung auch im Umfang in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich habe die Zahlen nochmal nachgeschaut. Das Budget der Bundeszentrale hat sich in den letzten 10 Jahren fast verdreifacht, von 35 auf 100 Millionen ungefähr. Bei den Landeszentralen sieht es ähnlich aus. Das heißt, die Kürzung, von der wir da jetzt sprechen, die natürlich dramatisch ist, das will ich gar nicht kleinreden, das wäre eine Kürzung auf das Niveau von 2019. Also nur um die Relationen klar zu rücken. Und außerdem wurde ja gerade schon kurz über die historische Geschichte der Bundeszentrale geredet. Und was mir bei meinen Recherchen nochmal aufgefallen ist, dass diese staatliche Behörde, die den Bürgerinnen und Bürgern Politik vermitteln soll, sie politisch bilden soll, das gibt es so nur in Deutschland. Das ist ein bildungspolitischer deutscher Sonderweg, der, auch das klang ja gerade schon an, vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg, dann verstärkt wurde im Rahmen der Re-Education und des Selling Democracy, hieß das beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, der aber dann bis heute, anders als in anderen Ländern, einfach weitergeführt wurde. Und ich glaube schon, dass das für so ein gewisses Misstrauen des deutschen Staates in die demokratischen Selbstheilungskräfte, Resilienz, würde man heute wahrscheinlich sagen, der Bürgerinnen und Bürger spricht, dass er meint, ihnen die Demokratie die ganze Zeit noch weiter näher bringen zu müssen, auch wenn sie ja zum Glück in diesem Lande auch schon fast 80 Jahre gelebte Praxis ist. Das sage ich mit Respekt vor dem, was die politische Bildung in Deutschland tut und auch was die BPB so tut, aber ich glaube, wir brauchen ein realistisches Bild davon, was daran so besonders ist in Deutschland und wie sehr politische Bildung auch überhaupt für wen wirken kann und wo sie vielleicht auch an Grenzen stößt als Reparaturbetrieb für das, was so gesellschaftlich insgesamt im Argen liegt.
Sie sagten gerade, das ist was Besonderes in Deutschland. Nun haben wir natürlich auch eine besondere Geschichte. Haben Sie das mit auf dem Schirm?
Ja, natürlich habe ich die besondere deutsche Geschichte mit auf dem Schirm. Deshalb gab es das ja nach dem Zweiten Weltkrieg. Also die Bundeszentrale und ein Großteil der politischen Bildung entstand ja auf Anstoß der Alliierten, also der Siegermächte, die offensiv dafür geworben haben, sowas zu schaffen und sowas auch mit ins Leben gerufen haben. Und das war mit Sicherheit sinnvoll. Nur trotzdem glaube ich nicht, dass es die Bundeszentrale für politische Bildung oder ihre Vorgänger Organisationen waren, die nun dafür gesorgt haben, im Alleingang gewissermaßen, dass die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg Demokraten geworden sind. Ich glaube, dafür waren viel grundlegendere, tiefer liegende Entwicklungen, ökonomischer Erfolg, das Schulsystem, die Bildungsbeteiligung von Frauen, viel wichtiger, Entnazifizierung natürlich in Behörden dann später als die Bundeszentrale und die politische Bildung.
Also Sie würden der politischen Bildungsarbeit gar nicht so viel Relevanz zuordnen. Verstehe ich das richtig?
Ich glaube, wir müssen differenzieren, über was wir reden. Also politische Bildung in Schulen halte ich für wahnsinnig wichtig. Ich glaube auch, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, in dem wir uns ja hier gerade befinden mit dieser Sendung, dankbarerweise einen wichtigen Beitrag zur politischen Bildung leistet. Ich glaube, dass diese staatliche, behördlich organisierte politische Bildung, auch wenn sie dann über Drittmittel an andere Träger geht, dass die ein deutscher Sonderweg ist, von dem wir nicht so viel erwarten sollten und der nicht reparieren kann, was nicht nur in Schulen im Argen liegt. Frau Besson hatte das ja gerade schon erwähnt, ja, also die Unterstützung, die zum Beispiel für Berufsschüler gegeben wird oder an Berufsschulen gegeben wird in diesem Themenbereich, das ist ja schön und gut, aber natürlich wäre es besser, wenn die Systeme, die Bildungssysteme von sich heraus in der Lage wären, sowas zu leisten. Ich halte den Lehrermangel für ein viel größeres Problem in Bezug auf politische Bildung als die Mittelausstattung der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich halte schlecht gemachte Politik, bei der die Leute das Gefühl haben, die Politik löst Probleme einfach nicht mehr, ja, für ein viel größeres Problem, was die demokratische Resilienz angeht, als Projekte der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich halte die abnehmende Bindungskraft von Gewerkschaften, Vereinen, Kirchen, Volksparteien in der Fläche, insbesondere in Ostdeutschland, auch für viel wichtiger und will nur davor warnen, dass wir diese politischen Bildungsprojekte, dass wir denen die Erwartung auflasten, das aufhalten oder reparieren zu können.
Was Sie nicht sehen können, alle drei, die jetzt mit uns noch verbunden sind, dass Herr Klein hier mir gegenüber sitzt und sich die ganze Zeit Notizen macht und ich glaube unbedingt auch was dazu sagen möchte. Herr Klein, wie sehen Sie das? Also das ist ja schon eine heftige Kritik einfach auch an der politischen Bildungsarbeit, beziehungsweise sie wird in deutliche Grenzen gesetzt.
Also Kritik zu üben ist zunächst mal das zentrale Element der politischen Bildung. Von daher ist das nichts, was mich jetzt besonders beunruhigen würde. So im Gegensatz begrüße ich das immer sehr. Und ich glaube, diejenigen, die politische Bildung machen, besitzen auch genug selbstkritische Fähigkeiten, um einzuschätzen, was geht, was sie jetzt leisten, was sie nicht leisten und was sie verbessern müssen. Ich habe mir deswegen einige Notizen gemacht und auch ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Auch das können alle ja nicht sehen, weil ich finde, dass doch ein etwas verkürztes Bild der politischen Bildung hier gezeichnet worden ist von Herrn Jakobsen. Er hat jetzt zwar eben, also Herr Jakobsen haben jetzt eben schon an einer Stelle mal gesagt, es gibt ja dann auch noch die Weitergabe von Drittmitteln, aber es ist eben keine staatlich gelenkte politische Bildung, über die wir hier reden. Es ist eine staatlich geförderte politische Bildung, das ist richtig. Aber die Träger verantworten ihre Angebote dann eigenständig, selbstständig und auch anhand von selbstgesetzten auch Werten und Normen. Also das Besondere daran ist nicht, dass wir eine staatliche Behörde haben, die Bundeszentrale für politische Bildung heißt, sondern das Besondere ist, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland ein Zusammenspiel zwischen Staat und offener Gesellschaft in dieser Art und Weise organisieren. Und das ist das, was uns in unserer Arbeit und auch in unserer Kritik so wichtig ist, herauszustellen. Denn die wird damit gefährdet. Diese freien Träger sind nicht in der Lage, ihre Arbeit eigenständig komplett zu finanzieren. Es sei denn, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen horrende Teilnehmerbeiträge bezahlen. Und das führt dann zu noch mehr Distanz. Und das Zweite, was ich anmerken möchte, wenn die politische Bildung in der Schule als so wichtig anerkannt wird, ist es aus meiner Sicht geradezu naturnotwendig, auch zu betonen, dass es dann auch in der außerschulischen Bildungsarbeit weiterhin politische Bildung geben muss. Denn Weiterbildung ist etwas, was ja niemand bestreiten wird, was erforderlich ist, lebenslanges Lernen. Und wir sehen uns eben auch als Teil dieses Weiterbildungsauftrages in der Bildungsarbeit.
Frau Besern, was mich interessieren würde, ist, gibt es eigentlich Daten darüber, also Untersuchungen dazu, wie politische Bildung wirkt?
Ja, die gibt es, aber also ich bin ja Bildungsforscherin und von daher muss ich an der Stelle immer so ein bisschen warnen davor, dass es so Vorstellungen gibt, man könnte jetzt 1:1 Wirkungen in bestimmten Bildungsbereichen erforschen und sagen, ja, wir machen dieses Bildungsangebot und danach denken alle dann Folgendes. So ist das nicht. So ist das nicht mal in der Schule, wo wir ja ein relativ kontrolliertes System haben, das immer nach gleichen Regeln funktioniert und wo man eine Standardisierung hat, die eigentlich so Wirkungsmessung erleichtern sollte. Wenn wir uns die außerschulische politische Jugend- und Erwachsenenbildung angucken oder überhaupt die außerschulische Bildung, dann haben wir es ja mit einer ganz vielfältigen Szene von ganz unterschiedlichen Angeboten zu tun. Und da dann zu sagen, ja, das wirkt jetzt genau so oder so, ist gar nicht so einfach. Ich schlage aber vor, ein Gedankenexperiment zu machen. Also weil es ist ja nicht so, dass wir in allen Bundesländern auf eine ähnliche Geschichte politischer Bildung zurückblicken können. Also im Westen hat das quasi in den 50er Jahren angefangen, habe ich vorhin schon gesagt, aber im Osten dann erst nach 89 und auch in einer Situation, in der die Bevölkerung tatsächlich ja nicht besonders begeistert von der Vorstellung war, dass weiterhin zum Beispiel in Schulen, aber auch außerhalb sowas wie politische Bildungsangebote offeriert werden. Man hatte Erfahrung mit der Staatsbürgerkunde, die war wirklich ideologisch, die war wirklich nicht offen und sowas wollte man eigentlich nicht weiter haben. Es hat trotzdem diese Angebote gegeben, sie haben aber sehr viel später eingesetzt und sie waren sehr viel reduzierter, also weil man wirklich langsam damit angefangen hat. Es gibt einen schönen O-Ton von Tillich, dem Ministerpräsident, ehemaligen Ministerpräsident von Sachsen, der gesagt hat, ja, wir wollten das nicht mit der politischen Bildung, deshalb haben wir uns da nicht besonders engagiert. Und man kann ja auch Unterschiede sehen, also zwischen zum Beispiel dem Bundesland, in dem ich lebe, Sachsen, und anderen Bundesländern wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, was zum Beispiel Studien angeht, die sowas wie Diktaturbefürwortung und Ähnliches gemessen haben. Und da würde ich dann schon sagen, kann ich mir das nicht anders erklären, als dass man eben doch auf eine sehr viel länger und besser etablierte Struktur politischer Bildung zurückblicken kann. Ich würde aber auch sehr gerne noch was zu Herrn Jakobsen kurz sagen.
Ja klar, können Sie auch noch machen.
Genau, also weil ich würde an einer Stelle Herrn Jakobsen zustimmen, aber leider nur an einer, nämlich, dass die politische Bildung kein Reparaturbetrieb ist. Also das ist tatsächlich ein bisschen fatal, weil dieses Bild öfter auftaucht, so wir biegen das irgendwie wieder gerade und es stimmt total, was gesagt worden ist, dass gegen eine wirklich schlechte Politik kommen wir auch nicht an. Ja? Also wir sind nicht dazu da, irgendwas glatt zu ziehen oder die Leute zu den klugen politischen Entscheidungen zu führen. Das macht politische Bildung gar nicht. Aber politische Bildung ist quasi die Bedingung oder die Voraussetzung der Möglichkeit, dass wir in einer Demokratie zusammenleben können, weil Demokratien nämlich anstrengend und konfliktreich sind. Und weil wir ja jeden Tag sehen, dass die Menschen Konflikte nicht wertschätzen. Also auch wenn jetzt immer davon die Rede ist, dass die Ampel so viel streitet. Na gut, also ich meine, es muss auch gestritten werden um die richtigen Lösungen. Und das kann politische Bildung fördern, ne? Also dass verstanden wird, wie Politik überhaupt zustande kommt, dass verstanden wird, wie sich zum Beispiel Falschmeldungen von vielleicht richtigeren Meldungen unterscheiden lassen, dass Orientierungsfähigkeit gegeben wird, aber nicht, was die Menschen denken sollen oder was die richtige Gesinnung ist. Davon sind wir weit weg.
Hanna Jäger hat sich bei uns gemeldet, unsere erste Hörerin. Sie ist Gesamtschullehrerin und hat doch auch als Lehrerin einige Probleme in Sachen Toleranz und Demokratieerziehung. Frau Jäger, mögen Sie das ein bisschen konkretisieren?
Ja, schönen guten Tag. Frau Jäger ist mein Name, das ist wohl noch nicht ganz durchgekommen.
Ich hab's Entschuldigung.
Schon mal ja, Jäger. Genau. Ich würde mich gerne auch noch mal diesem Gedanken anschließen, dass ein Bildungsangebot immer nur wirklich ein Angebot ist. Und das Interesse für Politik, so erlebe ich das aus Lehrerinnenperspektive, ist intrinsisch. Aber Schule hat meiner Meinung nach die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler mit dem Fach Politik zu konfrontieren, so wie sie es auch mit Lesen, Rechnen und Schreiben tun muss. Denn eine demokratische Haltung entsteht ja nur durch den Unterricht über politische Phänomene. Und dass dann Schülerinnen und Schüler auch lernen, diese als kritisch überhaupt zu beurteilen, in Form von Debatten im Klassenzimmer. Erst wenn ich sozusagen als Lehrerin, und das ist ja, ich unterrichte auch Politik, diese Themen quasi anbiete und interessant mache, kommen ja Schülerinnen und Schüler auch in diese demokratischen Denkstrukturen und erachten überhaupt Demokratie als etwas Schützenswertes. Und das genau, ist dann die entscheidende Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer.
Und wie sind da Ihre Erfahrungen, Frau Jäger?
Die Erfahrungen sind an sich sehr positiv, aber was ich persönlich sehr stark beobachte, ist, dass die Haltung, mit der ich auch Demokratie und auch demokratische Werte diskutiere, bedingt, dass ich als Lehrkraft auch Toleranz und Meinungsfreiheit echt vorlebe. Und da haben wir manchmal als Lehrerinnen und Lehrer auch blinde Flecken. Das beginnt nämlich zum Beispiel auch damit, dass wir in Schule immer sehr gut hingucken, dass wir homophobe Worte ansprechen, die Schülerinnen und Schüler äußern, dass wir, wenn Schülerinnen und Schüler sich voll verschleiern, die Schulleitung und auch die Kolleginnen und Kollegen damit konfrontieren, dass wir auch antisemitische Worte, und die sind auch oft so in Codes verdeckt, Also Sie hören schon, es ist sehr viel Interkulturalität auch, die ich erlebe, dass wir da immer hinschauen und auch sozusagen diese Mündigkeit vorleben.
Mhm. Werden denn dann die Schülerinnen und Schüler auch von Ihnen gehört? Oder sagen die eher, das interessiert mich alles nicht?
Als Lehrerin bin ich fest davon überzeugt, aus meiner Erfahrung, dass ich immer dann Schülerinnen und Schüler thematisch erreiche, wenn ich einen Alltagsbezug zu ihnen feststelle. Dann merke ich, okay, sie unterhalten sich über die AfD. Ne? Ist ja jetzt auch aktuell in den Nachrichten. Oder sie beschäftigen sich in einem gewissen Alter auch stärker so mit ihrem Standing und ihrem kulturellen Umfeld. Und dann binde ich die Themen, die ich unterrichten muss, also politische Konzepte, immer an diese Alltagsschülerthemen an. Und das macht es schwer und komplex. Aber dann hole ich sie ab. Weil daraus leiten wir dann auch sozusagen einen Fokus ab und eine Problemfrage. Und die bearbeiten sie dann gerne. Aber der Anspruch, dass das alle interessiert, das ist so wie mit Mathe, Deutsch und Englisch utopisch. Mhm. Das kann immer nur ein Angebot sein.
Ja, dann haben Sie also gute Erfahrungen gemacht. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben. Wenn Sie vielleicht noch eigene Erfahrungen mit einbringen möchten, rufen Sie uns gerne an 00800 44 64 44 64 ist die Telefonnummer und dann können Sie hier direkt live in die Sendung kommen. Politische Bildung in Zeiten von Demokratiefrust und Verdrossenheit. Können wir uns Mittelkürzungen leisten? Das ist unser Thema heute in Campus und Karriere. Und es haben sich noch Hörerinnen per Mail gemeldet. Zum Beispiel Jonas Kannenberg schreibt, dass er in seiner Schulzeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung sozusagen aufgewachsen sei. Also mit den Publikationen meint er natürlich. Und er hätte sich schon auch darüber seine eigene politische Meinung bilden können, findet das ganz wichtig auch für seine Kinder und hofft, dass die Kürzungen nicht tatsächlich in die Tat umgesetzt werden. Ilhan Uster geht in dieselbe Richtung. Die Bundesregierung wäre gut beraten, die finanziellen Mittel für politische Bildung nicht zu reduzieren. In Zeiten, wo Bürger sich immer mehr den demokratischen Werten eher abwenden, sollte doch die Demokratie über Bildung gestärkt werden. Frau Besant, da kommt noch mal ein ganz große Fürsprache für die politische Bildung. Sie haben eben noch mal darauf hingewiesen, dass es natürlich die Situation in den Ostbundesländern noch mal besonders ist, weil die zu spät angefangen hat, wie Sie sagen, die politische Bildung. Müsste da jetzt auch noch mal eigentlich mehr Gas gegeben werden?
Ich finde, absolut. Deshalb habe ich vorhin gesagt, ich bin so erschrocken, weil ich das Gefühl habe, das erwischt uns auch gerade so im Durchstarten im Moment. Also in den letzten Jahren hat sich wirklich viel getan, auch nicht nur quantitativ, also dass es mehr und mehr Projekte geworden wären, sondern dass tatsächlich die Projekte auch sich immer stärker qualifizieren. Man muss sich ja klar machen, wie das eigentlich in diesem Feld funktioniert. Wir tun jetzt nämlich so, als wäre die ganze Zeit die Lage gut gewesen und es wäre genug Geld da gewesen und jetzt wird es irgendwie gekürzt und man wäre schon froh, wenn diese Kürzungen nicht zustande kommen. Ich würde die Lage eigentlich anders beschreiben, wenn wir jetzt nicht vor dieser Diskussion gerade stehen würden. Ich würde sagen, es gibt Probleme im Bereich der außerschulischen politischen Jugend- und Erwachsenenbildung, die nämlich durch diese reine Projektfinanzierung eigentlich schon die ganze Zeit gezwungen ist, sich von Antrag zu hecheln. Und wir an der TU Dresden untersuchen ja auch, wie diese Projekte eigentlich zustande kommen, unter welchen Bedingungen sie gut arbeiten können, unter welchen eher nicht. Und da sehen wir zum Beispiel, dass also wirklich ein erheblicher Teil der Arbeitskraft der Menschen, die in dem Bereich arbeiten, nur darauf gerichtet ist, das Geld abzusichern für das nächste Jahr oder für die nächsten 2 Jahre. Und dann genau solche Sachen passieren, die Frau Lorenzen vorhin angesprochen haben. Man hat sehr erfolgreiche Projekte, man hat Netzwerke aufgebaut, in ihrem Fall dann zwischen Schulsozialarbeit und Lehrkräften. Und die müssen dann immer wieder quasi eingestampft werden und es müssen neue Projekte erfunden werden. Was wir eigentlich bräuchten, wäre nicht nur, dass wir genügend Geld, also nicht auch noch mit Kürzungen uns auseinandersetzen müssten, sondern dass das Geld auch mal in einer absehbaren Zeit sicher ist und nicht von Jahr zu Jahr quasi neu erkämpft werden muss. Und das ist jetzt leider irgendwie nicht der Fall, sondern es wird offensichtlich noch viel schwieriger werden.
Frau Lorenzen, Generalsekretärin der Evangelischen Akademien in Deutschland, inwiefern sind denn da jetzt auch, wenn wir schon von den Strukturen in Ostdeutschland sprechen, da auch die Strukturen nochmal besonders betroffen? Also dass dann einfach vielleicht auch weniger Anbieter da sein werden?
Ja, das ist natürlich was, was wir jetzt noch nicht ganz konkret abschätzen können. Aber es ist genauso, wie Anja Besant beschrieben hat. Wir haben ganz, ganz wenig Programme in Deutschland, die eben auch eine Strukturförderung ermöglichen. Das heißt, in unserem Fall strukturell fördern, dass Bildungshäuser betrieben werden können, dass Jugendbildungsreferentinnen und Referenten mit auch Personalkostenförderung unterstützt werden können und dass eben die Bildungsangebote unterstützt werden. Und wenn zum Beispiel die Kürzungen so kommen auf ein eh schon schrumpfendes Arbeitsfeld, das hat Anja Besant auch gerade schon beschrieben, die Struktur ist nicht super gut aufgestellt. Wir haben ein schrumpfendes Arbeitsfeld vor uns. Zum Beispiel sind seit in den letzten 30 Jahren die Anzahl von Jugendbildungsstätten um die Hälfte zurückgegangen. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, unter anderem auch natürlich, dass zum Beispiel Kirchen oder Gewerkschaften sich auch stärker zurückziehen müssen, wegen der Mittel, die ihnen auch da wegschrumpfen. Und da sind eben staatliche Fördermittel total wichtig, die eben genau auch diese Strukturförderung ermöglichen. Heißt, wenn die noch weiter reduziert wird, bedeutet das, wir haben die Wahl, entweder unser Personal untertariflich zu bezahlen, zu entlassen oder das Angebot extrem zurückzufahren und einfach weniger Angebote zu machen. Und das geht dann schon an die Strukturen direkt. Und das wird erfahrungsgemäß natürlich die Strukturen betreffen, die ohnehin schon mit weniger Ressourcen ausgestattet sind. Und das sind in unserem Fall, kann ich schon auch so sagen, oftmals auch Bildungshäuser, Bildungseinrichtungen in ländlichen Räumen oder in den ostdeutschen Bundesländern, wo es einfach auch gar nicht so viel gibt, dass man jetzt sagt, da könnte dann die Bildungsstätte nebenan oder so einspringen. Da ist einfach noch weniger Fundament da, auf dem man aufbauen kann. Und da würden die Kürzungen sich bemerkbar machen mit großer Wahrscheinlichkeit, ja.
Nun hat die Pressestelle des Bundesinnenministeriums geschrieben, dass das alle Vorhaben zur Stärkung der wehrhaften Demokratie weiter gestärkt werden, auch im kommenden Jahr, und nennt als Beispiel Demokratie im Netz, das Rechtsextremismus im digitalen Raum bekämpft. Also so wie sich die Pressemitteilung anhört, Herr Klein, müssen wir uns eigentlich überhaupt keine Sorgen machen, weil die wirklichen Brandherde werden irgendwie behandelt.
Wenn ich Pressesprecher des Bundesinnenministeriums wäre, würde ich es ja genau so formulieren. Aber es stimmt ja nicht. Es ist einfach schlicht falsch, weil die Kürzungspläne, die das Bundesinnenministerium betreffen und die Bundeszentrale für politische Bildung, schlagen eben durch bis auf die Ebene der Träger. Und es gibt natürlich Projekte, die weiter finanziert werden, denn 76 Millionen ist ja nichts und 13 ist ja nicht nichts. Und 13 Millionen, die bei den Trägern landen, ist auch nicht nichts, aber es ist eben auch deutlich weniger. Das heißt, es führt zu entsprechenden Einschränkungen bei den Angeboten. Es wird Projekte geben, die weiter gefördert werden können. Es gibt aber wichtige Projekte, wie das eben genannte Respektcoaches aus einem anderen Ministerium, was es dann eben nicht mehr gibt. Also diese Kürzungen sind ganz klar damit verbunden, dass wichtige Angebote weniger werden, in der politischen Bildung insbesondere. Da führt kein Weg dran vorbei.
Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online. Wie wäre denn in Ihren Augen eine gute politische Bildungsarbeit? Wie müsste die aussehen?
Ich finde den Punkt ganz wichtig, den jetzt die anderen Mitdiskutanten auch schon mehrmals gemacht haben, dass wir zu einer Verstetigung kommen. Es gibt ein Zitat von Thomas Krüger, dem Chef der Bundeszentrale für politische Bildung, der sagte, man sei ja gerade in Ostdeutschland gerade am Durchstarten, wie Frau Besant das auch gesagt hatte, und würde da gerade versuchen, gerade im ländlichen Bereich zivilgesellschaftliche Strukturen zu ersetzen, die es dort nicht gibt, vielleicht nie gab oder die dort wegbrechen. So. Und das kann man natürlich nicht nicht, wenn man eine Dreijahresfinanzierung oder eine Einjahresfinanzierung hat. Also diese Projektitis in der politischen Bildung, die auch andere Bereiche in der sozialen Arbeit beispielsweise in Deutschland betrifft, das halte ich auch für ein Übel. Sowas muss, wenn man es ernsthaft betreibt, natürlich dauerhaft angelegt sein. Und es darf auf gar keinen Fall den Eindruck vermitteln, dass dann nun der Staat kommt und mal den, um in dem Beispiel zu bleiben, den ostdeutschen Landbewohnern erklärt, wie denn nun die Demokratie funktioniert und wie sie sich zu verhalten haben. Also da würde ich dem Mitdiskutanten auch zustimmen. Ich glaube, dass eine politische Bildung, die einen realistischen Anspruch hat, nur verstärken kann innerhalb der bestehenden Systeme und eben nicht den Eindruck erwecken darf, dass sie etwas ersetzen kann, was in der Demokratie von unten wachsen muss. Also es gibt diesen im anderen Zusammenhang sehr berühmtes Zitat von Herrn Böckenförde, der sagte, also ich wandle jetzt etwas ab, dass der säkulare Staat oder hier der demokratische Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann. Ich glaube nicht, dass der demokratische Staat von oben Demokraten schaffen kann gewissermaßen. Das muss von unten wachsen. Und ich glaube, dafür reichen auch noch so gute Projekte nicht. Ich glaube, politische Bildung kann da letztlich nur Anstöße geben. Also ich habe gar nichts gegen die konkrete Projektarbeit. Da kennen sich auch die Kolleginnen und Kollegen hier viel besser mit aus. Aber ich glaube, dass man auch in dieser Kürzungsdiskussion jetzt wahnsinnig aufpassen muss, dass man sozusagen öffentlich nicht zu viel verspricht. Ja, das ist mir besonders wichtig.
Das heißt, in Ihren Augen werden die Menschen, die sich jetzt von demokratischen Werten verabschieden, gar nicht unbedingt erreicht werden können?
Naja, Sie haben gerade gesagt, die Brandherde werden eh behandelt, laut Aussage der Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums. Und wenn ich aber die anderen Mitdiskutanten richtig verstanden habe, dann geht es ja bei politischer Bildung gerade nicht darum, die Brandherde zu löschen, also da drauf zu springen, wo es akut brennt, sondern gewissermaßen die Grundlagenarbeit zu leisten. Also nicht zu sagen, hier, da sind Rechtsradikale, wie kriegen wir die jetzt weg? Sondern zu sagen, was für eine Art von, sagen wir mal, Weltverständnis, Wissensverständnis, Kommunikationsverhalten, Respekt brauche ich eigentlich als Staatsbürger, um dann in solchen Situationen vielleicht gar nicht rechtsradikal zu werden oder Zivilcourage zu zeigen und selber gegen Rechtsradikale aufzustehen, damit das nicht Leute machen müssen, die in Projekten dafür bezahlt werden. Das wäre mir eine wichtige Richtigstellung in den Verhältnissen gewissermaßen, worauf es ankommt.
Eine Hörerin aus Berlin hat sich gemeldet. Ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Sie möchten gerne anonym bleiben, aber Sie wollen sicher Ihr Anliegen verraten.
Ja, würde ich gerne. Also weil ich nochmal gefragt wurde von Ihren Mitarbeitern. Mir geht es allgemein natürlich auch um die Frage nach der Evaluation. Das wäre jetzt eben ein bisschen allgemeiner. Also werden die ganzen Projekte evaluiert? Schauen wir uns an, die wachsende Zahl an AfD-Wählern, ganz zu schweigen von dem anscheinend harten Kern, mit dem viele Gesellschaften leben müssen, von Rechtsextremisten. Was kann politische Bildung da tatsächlich ausrichten? Und ich würde auch gern dem SZ-Autor zustimmen. Also es gibt auch noch andere Felder. Ja, Entschuldigung?
Von der Zeit. Lenz Jakobsen ist von der Zeit.
Entschuldigung, von der Zeit. Also es gibt noch andere Felder. Gerade der Geschichtsunterricht ist unter Beschuss. Und ich finde eine Kürzung in dem Bereich schwierig, also schulischer Geschichtsunterricht. Denn das ist ja gerade eine Basis dafür, dass man eben ja einen mündigen Bürger heranzieht oder dem die Möglichkeit gibt, sich mit seinem Wissen zu orientieren dann. Und ja, aber ganz konkret war eigentlich nochmal die Frage danach, wer kümmert sich eigentlich um problematische Akteure, die auch von der Bundeszentrale und auch von manchen Landeszentralen für politische Bildung gefördert werden oder eingebunden werden? Also gerade viel Respect-Coaches, ich weiß jetzt nicht genau, ob die mit der BPP irgendwie in Zusammenhang stehen. Ich weiß, in Berlin gibt es sie, sie gehen an Schulen und darunter gibt es Leute, die werden eingestellt, weil sie Arabisch sprechen, die aber online vertreten, Israel sei Kindermörder. Also das sind Respect-Coaches, die hier von den Grünen, von der SPD, von den Linken verteidigt werden. Die sollen unbedingt mehr Fördergelder bekommen, noch mehr an die Schulen gehen. Das finde ich hochproblematisch. Mhm. Dann gibt es noch ganz andere Akteure mit einem viel größeren Radius. Also ich nenne jetzt mal beispielsweise Farid Hafiz. Das ist jemand, der eine der Muslimbruderschaft nahestehende Organisation mit aufgebaut hat oder lange aktiv war in Österreich, die MJÖ, da können Sie im Verfassungsschutzbericht nachlesen, der ist mit Holocaust-Relativierung aufgefallen und man kann ihn immer noch online bei der BPP sehen, wie er aufklärt über die Parallelen von Antisemitismus und Islamophobie. Das finde ich wirklich verlogen und ich könnte Ihnen noch eine ganze Reihe aufzählen. Entschuldigung, ganz kurz. Und es gibt mittlerweile... Ich sage nur einen Namen, vielleicht noch Pinochetin.
Nee, ich glaube, wir können nicht so viele Namen jetzt hier fallen, um dann nichts dazu sagen zu können. Das ist jetzt ein bisschen problematisch, sage ich jetzt mal, weil jetzt niemand von der Bundeszentrale für politische Bildung dabei ist. Deshalb würde ich einfach mal das Stichwort aufgreifen der Respect Coaches, weil da kann Frau Lorenzen sicherlich was zu sagen.
Naja, in dem konkreten Fall natürlich nicht. Und selbstverständlich.
Aber Sie können ja wahrscheinlich grundsätzlich was dazu sagen, wie diese Coaches ausgesucht werden und ob Sie schauen, was sie für einen Hintergrund haben, oder?
Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Zentralstellen, die dann wirklich die einzelnen Respect-Coaches anstellen. Ich stehe jetzt für den anderen Partnerbereich, nämlich die politische Bildung. Deswegen kann ich nicht im Detail sagen, wie es jetzt bei den Einstellungsverfahren der Respect-Coaches, weil das ist die Säule der Jugendsozialarbeit. Ich kann was über die Säule in der politischen Bildung sagen. Mhm. Da ist es natürlich so, dass die Dachverbände, die dann eben auch die Anstellungsträger sind, selbst also Qualifizierungsangebote machen und natürlich auch ein Qualitätsmanagementsystem haben, genauso wie die unterschiedlichen Programme alle evaluiert werden, weil sie ja, wie zu Beginn auch schon gesagt haben, aus Steuermitteln finanziert werden. Das kann mit Sicherheit nicht in jedem Einzelfall solche jetzt beschriebenen Situationen immer aufhalten, aber ich würde schon sagen, es gibt da ein Sicherheitsnetz allein schon, weil eben dieses Dreieck von Lehrkräften, Jugendsozialarbeitern und politischer Bildung zusammenarbeiten. Also es sehr selten der Fall ist, dass jetzt ein Mensch alleine auf eine Klasse losgelassen wird, unvorbereitet und ohne Konzept. Also das passiert, sollte in so einem Programm nicht passieren und ich sehe eigentlich in den allermeisten Fällen auch, dass es nicht passiert.
Jetzt haben Sie die Evaluierung schon angesprochen. Vielleicht verraten Sie uns noch das eine oder andere Detail, was dabei herausgekommen ist, weil es gibt, also das Programm gibt es ja schon länger, seit einigen Jahren.
Das Programm gibt es schon länger. Die Evaluation hat in erster Linie festgestellt, da wurden natürlich jetzt qualitativ, das ist jetzt auch, was Anja Besert gesagt hat, wie misst man Wirkung? In dem Fall werden in der Evaluation natürlich vor allem Schülerinnen und Schüler befragt, Lehrkräfte befragt und die Akteure aus der Jugendsozialarbeit und der politischen Bildung befragt. Da kommt zum Beispiel raus, dass die Lehrkräfte es als große Unterstützung wahrnehmen, dass sie in einer Zeit jetzt in der Schulen eben schon besonders herausgefordert waren. Wir sind jetzt ein halbes Jahr nach der Corona-Pandemie, die physischen und psychischen Belastungen da auch noch nachwirken. Gleichzeitig haben wir auch neben den dem Problem, die jetzt zum Beispiel mit Demokratieskepsis und Politikverdrossenheit einhergehen, ja große Herausforderungen wie die Digitalisierung oder auch wie nehmen wir Themen wie sozial-ökologische Transformation in Schulen auf. Also da kommen ganz, ganz viele Anforderungen auf Schulen zu, wo es eben auch darum geht, dass Lehrkräfte sagen, wir brauchen punktuell einfach Leute, die uns unterstützen und die für uns ein passgenaues Programm mit entwickeln. Und das kam eben in der Evaluation raus, dass Lehrkräfte im Großen und Ganzen sagen, wir können diese Unterstützung sehr gut gebrauchen, vor allem, wenn es uns nicht einfach fertig zugeliefert wird, sondern wir mitsprechen können, was wir konkret in unserer Schule vor Ort brauchen. Also diese Bedarfsorientierung wurde da nochmal stark hervorgehoben.
Wilfried Klein, vielleicht noch zum Schluss. Sie sind Geschäftsführer und geschäftsführender Vorstand des Gustav-Stresemann-Instituts in Bonn. Wie ist das bei Ihren Seminaren? Werden die auch ausgewertet, evaluiert hinterher?
Also es gibt für jede einzelne Veranstaltung gibt es interne Auswertungsmechanismen. Es gibt ein entsprechendes Berichtswesen. Die Förderungen werden evaluiert, werden auch gegenüber dem Fördermittelgeber entsprechend reported. Und insofern wird jede geförderte und durchgeführte Veranstaltung aus internen Gründen, aber auch aus der förderpolitischen Sicht heraus evaluiert, bewertet und auch kritisch hinterfragt. Denn wir wollen keine Veranstaltung durchführen, die das gesetzte Ziel nicht erreichen. Da haben wir auch aus internen Gründen heraus schon ein Eigeninteresse dran. Mhm.
Sagen Sie uns vielleicht ein, zwei Beispiele, was da besonders gut angekommen ist?
Also es kommen natürlich die Veranstaltungen besonders gut an, die, das ist ja eben auch schon mal genannt worden, die bei der Alltagswelt der Lernenden ansetzen. Also je aufsuchender und je handlungsorientierter ein Seminar ist, desto besser sind die Rückmeldungen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ansonsten hängt es natürlich zum Teil auch von dem Thema ab und ob man bestimmte spannende Lernorte aufsuchen kann, wenn das Thema es hergibt.
Die politische Bildung,
ja. Schon, darf ich noch einen Nachtrag machen?
Ganz kurz.
Zur Hörerin. Ja, ganz kurz. Ich mache es ganz kurz. Ich glaube, was an der Hörerin gerade typisch war, ist, dass auch die politische Bildung, das sehe ich als Diskussion auf uns zukommen, leichter unter Parteilichkeitsverdacht gerät, als das bisher der Fall war. Ja, das ist etwas, was wir in der Diskussion im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz stark haben. Das haben wir bei privaten Medien wie die, für die ich arbeite, sowieso schon lange. Das haben wir auch bei Schulen und wir haben es jetzt, glaube ich, auch bei der politischen Bildung. Also dass die Achtsamkeit, die mit der darauf geschaut wird, ob die Leute, die da staatlich finanziert werden, wirklich neutral sind, dass die steigt, das ist positiv. Aber das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, wie hart die Kämpfe innerhalb der Demokratie, in der demokratischen Öffentlichkeit mittlerweile geworden sind.
Dankeschön für den Hinweis noch. Lenz Jakobsen war das, Politikredakteur bei Zeit Online. Aber jetzt danke ich erstmal all meinen Gästen. Lenz Jakobsen haben Sie eben gehört, Politikredakteur Zeit Online. Wilfried Klein, geschäftsführender Vorstand Gustav-Stresemann-Institut. Dr. Anja Besand, Professorin für Didaktik der politischen Bildung an der TU Dresden. Und Anna Lorenzen war dabei, Generalsekretärin der Evangelischen Akademie.